Gesundes Halbwissen, der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen und Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert. Herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist wieder einmal Gesundes Halbwissen mit Peter und Paul. Mein Name ist Peter.
Und ich bin Paul. Moin, moin.
Moin, moin. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich dem Urlaubs-Special. In dem Sinne, dass ich heute nicht von meinem üblichen Ort aus podcaste und wir hier nicht zusammensitzen in Hamburg City zum Beispiel, sondern transnational geradezu podcasten.
Und ich ja auch Urlaub habe, muss man dazu sagen.
Und du, also, ja,
wir kommen ja beide passt. Eigentlich. Deswegen, das hört man sicherlich auch. Unsere Stimmen sind super entspannt, total relaxed, absolut konzentriert und on the point. Und das liegt daran, dass wir jetzt gerade schöne Woche schon den Urlaub genießen konnten.
Ich baller mir auch gerade den zweiten Zweiler rein. Ja, nee, du wolltest noch was sagen? Nee.
Ach so, nein, ich warte auf dich. Ich dachte, du sagst jetzt noch was.
Ja, ich baller mir den zweiten Zeiler rein, als Konzentrationsstütze sozusagen. Als
Richtig so. Ja, ich hab hier Ose. Ja, nicht zu viel auf einmal. Da war der kleine Peter ein bisschen zu gierig gerade.
Der Schluck ein bisschen zu groß. Ja, meine Fresse.
Ja.
So ein hartes Zeug, dieses Cider.
Es ist richtig. Cider ist auch nicht zu unterschätzen. Also.
Genau.
Ja, schön. Also dann bin ich ja mal gespannt auf unsere Themen, weil ich sag mal, ich muss ganz ehrlich sagen, mit aktueller Tagespolitik habe ich mich so... Oh, da fällt mir gerade ein, aktuelle Tagespolitik. Apropos, es ist ja der Eurovision Ausscheid gewesen. Hier der
richtig,
ESC.
Und die Ukraine hat mit einem völlig unpolitischen Lied, was ja die Richtlinien vom ESC sind, mit einem völlig unpolitischen Lied gewonnen.
Absolut gewonnen. Ganz... Ganz überraschend haben ganz viele Ostblockländer da sich solidarisch gezeigt. eigentlich alle außer Russland, könnte man sagen.
Ja,
aber am besten fand ich eigentlich, dass Deutschland wieder Letzter geworden ist. Oh, Ralf Siegel dreht sich im Grab um, wollte ich gerade sagen, aber der lebt ja, glaube ich, noch.
Ja, ja, ja.
Aber es ist schon hammerhart.
Ich weiß gar nicht, wer...
Das ist doch mehr eine Farce-Veranstaltung, oder?
Ja, total. Und seitdem Stefan Raab da irgendwie kein Interesse mehr dran zeigt, wer aus Deutschland steht denn da so dahinter? Also versucht da irgendwas möglich zu machen.
Macht das, also ich könnte mir vorstellen, dass Ralf Siegel doch immer noch Interesse hat oder immer noch komponiert, um, ich sag mal, Kandidaten ins Rennen zu schicken.
Wobei ich dann
oder,
ja sagen
also der würde... Der hat doch für Niki, hat er doch...
Nicole.
Nicole, genau.
Ein bisschen Frieden.
Ein Gewinnerlied aber, geschrieben und seitdem.
Ja, ein bisschen Frieden, glaube ich.
Genau.
Aber da würde ich schon sagen, also ich finde, wenn du so irgendwie einmal gepackt hast, so einen Gewinner oder so einen Top 3 irgendwie zu erzeugen, in Anführungsstrichen, oder irgendwie halt durchzuproduzieren, dann hast du damit, sagen wir mal, großzügig gerechnet, darfst du dann 20 Jahre lang weiter da mitmischen und keiner darf dir ans Bein kacken. Aber selbst dann ist ja bei Ralf Siegel eigentlich die Uhr schon längst abgelaufen, weil das, glaube ich, in den 80ern waren.
Ja,
für unsere
ich weiß auch gar nicht,
aktuellen Hörer in den 1980ern.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also ich grundsätzlich würde ich mir auch mal wünschen, dass es da vielleicht auch ernsthafte Künstler gibt, die da mal mitmachen. Aber es scheint mir auch immer eine Veranstaltung zu sein, die eigentlich eine Kombination aus Freaks und Musikern, die man so selber national mit zum Augenzwinkern bedacht. Also so. Da machen ja auch jedes Mal Leute mit, die ich noch nie gehört habe. Wobei ich glaube, das auch Konzept ist, weil man sagen will, man bringt da Künstler dann an den Start, die noch nicht so bekannt sind und die dadurch eine Plattform bekommen, um sich zu bewähren. Was jetzt die letzten Jahre ja nicht so geklappt hat, muss man ja sagen.
Also in Deutschland fahren wir das, weil wir so ein Casting-Ding da ja eingebaut haben. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, total offen. Und etablierte wie nicht etablierte. Also die formalen Regeln sind, glaube ich, nur, dass der Song mal in die Charts kommen muss. Wie war das denn nochmal?
Der Song darf noch nicht in den Charts gewesen sein.
Ach so rum, genau, so rum.
Oder? Der Text muss selber, also muss ein einzigartiger Text sein, es muss eine einzigartige Komposition sein.
Mhm.
Also ich darf nichts covern. Und diese Kombination, also das muss erfüllt sein und ich glaube, der Song darf noch nicht älter als x Monate sein wahrscheinlich oder ähnliches.
Ja, das
also,
kann man sagen.
Die Songs kommen ja in der Regel vorher schon raus, also so vor dem ESC ist der Song dann 2 bis 3 Monate vorher hat er ja schon, wurde er released in Deutschland. Dass man schon die Möglichkeit hat, den runterzuladen oder zu hören im Radio oder wie auch immer. Keine Ahnung. Naja, es fiel mir gerade nur ein, wegen zum Thema aktuelles Tagesgeschehen, weil das einfach so ein, ja, so eine Sache war, die ich eigentlich nur mit einem halben Ohr verfolgt habe.
Ich auch, aber vielleicht ist das auch so eine Altersnummer. Also weil ich persönlich erinnere mich noch mit Freuden an ESC, damals noch Grand Prix d'Eurovision Partys, wo man einfach gut gesoffen hat und irgendwie viel Spaß gehabt hat mit diesen Songs. Und jetzt beginnt vielleicht die Phase, wo das irgendwie einfach an unserem Arsch vorbeigeht und dann sind wir irgendwann mal vielleicht 50 oder so und dann mit unseren respektablen Ehefrauen oder mit unseren Kindern oder keine Ahnung, aber vielleicht guckt man das dann später wieder.
Ja, möglich, möglich, wer weiß. Also es bleibt abzuwarten. Ich bin da noch nicht so von überzeugt, also weil mich das auch nie so wirklich interessiert hat. Aber ich muss sagen, ich habe bei mir, mein Bruder zum Beispiel, der fährt da total drauf ab. Und der guckt sich jede Folge an, der guckt den Vorentscheid, der liest sich auch die Analysen durch und hört jedes Lied und so weiter. Also es gibt auch Leute, die interessieren sich da total für.
Ist der noch Student?
Ja.
Dann passt das ja sogar, das ist ja vielleicht sogar.
Also passt in deine Theorie, ja. Weil man, als Student kann man das vielleicht immer verbinden mit Partys und Trinken. Und das ist ja, und wir haben die Seniorität und die Erfahrung. Wir wissen, ich muss Trinken nicht immer mit einem Event verbinden. Ich kann auch einfach so eine Flasche Wein auch machen.
Ja, in diesem Sinne Prost.
Ja, echt. Also, Prost.
Ja, und, ich dachte, wir können ja einmal noch mal kurz so grundsätzlich über Urlaub reden. Mhm. Und zwar, vielleicht interessiert das ja auch die Leute. Paul, was bist du denn eigentlich so für ein Urlaubstyp? Also wie sieht denn dein idealer Urlaub aus?
Oh, das ist schwer zu sagen eigentlich. Also weil ich glaube, ich kann oder ich habe in meinem Leben die letzten Urlaube in meinem Leben waren eigentlich alle, dass sie eher in der Kategorie Low Budget waren, dass man so Rucksackreisen gemacht hat, das heißt ohne große Planung sich ein Auto gemietet hat, nach Asien geflogen ist, in die USA geflogen ist, nach Südafrika geflogen ist und dort einen Roadtrip gemacht hat. Und dann eigentlich dort vor Ort sich eine Route überlegt hat und auch die weitere Planung, was Unterkünfte anging und so weiter, das organisiert hat. Also die Urlaube, wo ich jetzt wirklich im Hotel gewesen bin, die sind noch sehr überschaubar.
Ah, okay.
Und bekommen aber auch immer mehr mit, ich sag mal, steigendem Geldbeutel auch immer wieder einen neuen Reiz. Also du machst ja gerade Hotelurlaub, ne?
Ich mach gerade Hotelurlaub auf Fuerteventura. Hab das vor ein paar Jahren entdeckt irgendwie und das Geile an Fuerteventura und überhaupt den Kanarischen Inseln ist halt, dass irgendwie das Wetter so relativ konstant ist auf so 20 das heißt, bis 25 Grad pendelt das immer rum. Und selten Regen und man kann sich halt auch, du kannst auch im Winter hinfahren im Prinzip. Das ist halt so mega angenehm, finde ich.
Absolut, ja. Und deine Wettergarantie hat halt immer was, ne? Also du einfach weil du kannst sicher immer am Strand und ich sag mal, wenn es bei leichten Nieselregen am Strand ist, halt suboptimal.
Oder halt, wir haben mal Griechenland gemacht, ne, im Sommer. Bei irgendwie 40 Grad Attacke oder Frankreich warst du ja auch, Paolo und ich waren früher mal ein paar Mal in Frankreich auch im Urlaub, schön am Atlantik, aber da kann es halt im Sommer auch mal knalle heiß werden, so, also so richtig heiß.
Ja, und das die macht dann, wird, das ist dann auch wieder suboptimal, also
ja, genau,
wenn es zu heiß ist. Also ich glaube, was du eben angesprochen hast, so die Wetterlage da, Kanarische Inseln oder wie auch immer, hat halt den Charme. Du hast halt immer einen ganz, ganz guten Wind. Es ist halt immer warm, aber nicht heiß.
Ja.
Kann ich schon verstehen. Also ich find die Antwort, glaube ich, wär bei mir, würde ich mir einen perfekten Urlaub vorstellen, würde ich immer sagen, kommt drauf an. Weil ich glaube, es gibt viele interessante Variationen. Ich fahre jetzt zum Beispiel im Sommer nach Skandinavien für 2 Wochen. Hab dann mit meiner Freundin 2-mal eine Woche ein Airbnb, ein Haus wirklich in Schweden an der Küste gemietet. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig cool. Auf der anderen Seite könnte man auch ein nettes Hotelurlaub auf Fuerteventura, netter Hotelurlaub oder eben, ich sag mal, abenteuermäßig mit dem Rucksack durch Europa. Ich glaube, solange man noch keine Kinder hat, die ja eine gewisse Infrastruktur benötigen, hat man da noch alle Freiheitsgrade?
Ich höre das, also wir haben ja hier Kinder, deswegen ist so ein Hotelurlaub auch immer ganz nett, wenn es irgendwie am Strand ist, schöne Anlage. Man kann halt immer schön den ganzen Tag auf dem Strand verbringen.
Ja, vor allen Dingen auch sicher, ja, ne? Also dadurch, dass das ja alles ja. abgesperrt ist, mehr oder weniger auf jeden Fall ja eine geschlossene Hotelanlage.
Danke an die EU für ihre zahlreichen Normen an dieser Stelle, das ist sehr gut.
Ja, ist auf jeden Fall ein Stück weit entspannter dann ja auch. Also als wenn du jetzt einen Städtetrip machst durch London mit zwei kleinen Kindern, das ist ja
dann ein bisschen... Das ist, daran musste ich nämlich auch denken. Also wir kennen halt auch Leute oder haben auch dann immer wieder mal, hört man auch von Leuten, also Eltern, die dann irgendwie sagen, die machen im Prinzip das, was du gerade erzählt hast, also Roadtrip in Afrika mit ihrem kleinen Kind.
Ja, habe ich auch.
Und
vor allen Dingen, das sind auch die Eltern, die parallel dazu einen Blog haben, wo oder ein relativ breit aufgestellte Social-Media-Kampagne, wo sie auf Facebook und Twitter davon berichten, wie sie mit ihren Kindern abenteuermäßig durch Afrika reisen. Und die Kinder sind dann 2 und 4.
Und ich will das gar nicht verurteilen. Ja, unsere Kinder sind auch in dem Alter. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich frage mich halt nur immer so, also ist das für die Eltern lustig? Ist das für die Kinder lustig? Wie macht man das dann auch? Also, ist irgendwie...
Ja. Also ich glaube, ja, also grundsätzlich ist dieses Ganze mit Kindern reisen immer deutlich anstrengender und das muss einem klar sein und einfach die Frage ist, was für ein Level auch von Anstrengung möchte man selber sich auferlegen irgendwie in dem Zusammenhang. Also korrigier mich, also ich habe ja keine Kinder.
Dementsprechend
habe ich da wenig Erfahrungswerte. Ich glaube aber einfach nur, auch von meinen Erfahrungen mit Rucksack zu reisen und irgendwie mit dem Auto ein Land zu bereisen, was vielleicht auch nicht eine optimale Infrastruktur hat, wie jetzt, ich weiß nicht, Namibia zum Beispiel oder ähnliches. Da muss ich immer sagen, da wäre es mir persönlich auch zu unsicher, mit kleinen Kindern das zu machen, einfach aufgrund der medizinischen Versorgung, dass ich nicht wüsste, okay, wenn wir jetzt hier liegen bleiben und das Wasser geht aus, so, das würde ich einfach nicht riskieren wollen.
Ja, genau, sehe ich auch so. Und ich merke auch gerade so im Gespräch mit dir, ich bin beim Urlaub halt auch so total einfacher Typ. Beim Urlaub will ich mich halt irgendwie erholen. Und das geht, indem man irgendwie bei blauem Himmel und blauem Wasser am Strand liegt, geht das bei mir relativ gut. Insbesondere, wenn ich weiß, die Kinder spielen um mich herum und alles ist entspannt. Ich sehe halt noch nicht so einen Erholungsfaktor bei Namibia.
Nee, also, ja, es ist ja auch, also ich glaube, wenn du jetzt Anfang 20 bist und dann früh Eltern, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, nochmal, ich sag mal, sowohl Eltern sein unter einen Hut zu bekommen mit dem Wunsch, nochmal was von der Welt zu sehen und, ich sag mal, eine Rucksackreise zu machen.
Ja.
Auf der anderen Seite, also und dann hat man vielleicht auch noch die Energie mit Anfang 20 und den so viel Spaß daran, dass man das macht. Ich persönlich, und ich glaube, das ist auch wieder eine persönliche Einschätzung. Wie viel Spaß hat man daran, an der Art und Weise so zu reisen und das mit Kindern gemeinsam zu machen. Und ich glaube, das ist ganz viel bei Urlaub so, dass es wirklich individuell damit zu tun hat, wo so persönlich die Vorlieben sind.
Ja,
also und ich finde, bei Kindern ist meine persönliche Meinung eigentlich, oder nicht eigentlich, ist meine persönliche Meinung, dass, ja, mein Kollege hat da mal was ganz Tolles zugesagt, der hat gesagt, ich fahre jetzt am Wochenende mit meinen Kindern hier in Hamburg, fahren wir U-Bahn und dann gehen wir auf so einen Dampfer und fahren quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Hamburg den ganzen Tag und das ist dann unser Samstag. Dann habe ich gesagt, naja, stimmt, man muss ja auch nicht immer rausfahren. Hat er gesagt, ganz ehrlich, für Kinder, sein Sohn war 3, für den ist das aufregend genug. Und ob der durch Afrika fährt oder im Hagenbeck im Zoo ist oder mit der Straßenbahn fährt, das ist ungefähr das gleiche Level an Erfahrungsgewinnung und an Aufregung für ihn. Weil mit der Ausnahme, dass man wahrscheinlich keinen 12-Stunden Flug machen muss.
Total geil. Dazu, wir haben früher in Kiel gelebt und als unser erstes Kind geboren war und dann so ein paar Jahre alt war halt, da haben wir gelebt, Kiel auf der Ecke, was waren da? Ich glaube, der Nord-Ostsee-Kanal. Ey, peinlich, dass ich das nicht mehr weiß.
Nord-Ostsee-Kanal.
Aber da war die ja. Schon klar. Aber da war jedenfalls zwischen, ich glaube, das ist auf der anderen Seite, ist das dann schon wieder Altenholz, die Ecke, oder was ist denn da? Das gibt so eine kleine Fußgängerfähre, die Adlerfähre ist das.
Ja.
Da, wo ich zuletzt gewohnt habe, in der Schleusenstraße, falls irgendwer das ganze Gebiet da kennt. In der Wiek ist das. Ja, jetzt müssen wir mal kurz warten hier. Auf Fuerteventura werden die ganzen Leute hier per Flieger angekarrt. So, nee. Also jedenfalls haben wir da war da so eine kleine Fußgängerfähre. Adler hieß die, die konnte man kostenlos benutzen. Die halt immer nur so, also den ganzen Tag 15.000 Mal, dass der Kapitän sich nicht irgendwann mal umgebracht hat, werde ich nie verstehen. 15.000 Mal immer hin und her von einem Ufer ans andere, die Leute da und Fahrräder und Fußgänger transportiert haben. Und wir sind halt mit unserem ältesten Kind immer wieder mal dahin gelatscht, gerade am Wochenende, und dann dreimal hin und her gefahren. Und das war dann schon so,
Schiff ja, mega geil Abenteuer, ne?
Ja, genau.
Also, das glaube ich eben auch, so für Kinder in dem Alter, da muss man noch nicht nach Asien, nach Thailand fahren oder in die Mongolei, um dann auf eine Ziegenfarm oder eine Lama-Farm zu besichtigen oder ähnliches. Nee. Ich glaube, in dem Alter reicht halt auch ganz normaler Urlaub. Also wie ihr das macht, irgendwie in einer familienfreundlichen Hotelanlage oder eben auch an der Ostsee oder in den Bergen irgendwo, je nachdem. was jetzt näher ist. Aber ich sag mal, lokale Erholungsgebiete, so würde ich das mal nennen. Das ist durchaus absolut ausreichend genug.
Ich war übrigens sehr, sehr überrascht. Man wird hier am Frühstückstisch begrüßt, also es ist halt so ein Buffet-Ding, kann sich alles Mögliche nehmen. Es ist ein recht gutes Hotel, aber die haben unter anderem, stellen die alles bereit, falls man sich selbst ein Bloody Mary mixen will zum Frühstück.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber daran erkennt man ein gutes Frühstücksbuffet in einem guten Hotel, hat auch immer schon die Alkoholiker beim Frühstücksbuffet mit am Start.
Das heißt auch, also,
stimmt, das hat. Ja, ja. Vor allen Dingen, dann ist es dann Sellerie. Auch so schön drapiert, ne? Extra so ein Mixstand. So mit allem drum und dran, so auch der gute Wodka.
Ja. Das ist wirklich. Also die haben nur die besten Zutaten, aber halt, ich dachte auch, also, du siehst es gleich neben dem Sekt, sozusagen, wenn du reinkommst. Das war schon.
Ja, aber da kannst du dir schön gleich ein Prosecco nehmen, dann frühstückst du ein bisschen, dann machst du dir eine Bloody Mary und dann kannst du auch gleich schon wieder ins Bett.
Ja, ich denke auch. Dann hat man auch die richtige Nervenlage, um irgendwie mit Kindern den ganzen Tag rumzutollen. Finde ich sehr schön.
Ja, genau. Dann bist du auf jeden Fall
grundentspannt.
Stoisch kannst du daneben sitzen, wenn deine Kinder mit dem Animateur spielen. Oder keine Ahnung.
Papa lächelt die ganze Zeit. Keiner weiß warum.
Ja, ich war so gut drauf gewesen. Ja, sehr gut.
Ja. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, also wir sind jetzt hier sehr angetan von dem Urlaub und haben gleich geschaut, ob wir sozusagen für Winter, weil wir schon jetzt unsere Winterurlaubstage kennen und es eigentlich keinen Grund gibt, jetzt irgendwie da jetzt lange zu warten, weil wir halt eh schon wissen, wann wir Urlaub haben im Winter und was wir da machen wollen. Haben halt so ein bisschen geschaut, was es da für Möglichkeiten wieder auf Fuerteventura gibt. Und haben dann halt mal ein paar Flüge abgecheckt, wie kann man da günstig fliegen und so und ein paar unser Hotel reserviert und so. Und was ich noch erzählen wollte, so ein bisschen im Zusammenhang mit einem Podcast von früher, die gute Air Berlin bietet auch Flüge an jetzt rund um die Winterzeit nach Fuerteventura. Und wir haben die nicht genommen, nachdem ich einmal zufällig Air Berlin, ich wollte eigentlich doch irgendwas googeln und dann habe ich aber Air Berlin aus Versehen Google News gemacht, also dass man nach Nachrichten dann davon
sehen. Ja, ja.
Und da stand so oft jetzt, Air Berlin, wieder rote Zahlen, Insolvenz bald möglich, Fragezeichen. Also, und das waren halt so die Nachrichten aus den letzten Wochen.
Ja.
Jetzt haben wir irgendwie sogar im Mai. Dass ich echt dachte, holy shit, ich buch da nichts für Dezember und dann gehen die pleite und ich bin hier schön am Arsch irgendwie. Also echt auch so.
Ach so,
wir haben ja neulich
noch über die Krise gekriegt, dass du nicht buchen wolltest, weil du dachtest, dass es unsicher ist, dass Air Berlin überhaupt noch existiert, zu dem Zeitpunkt, wenn du fliegen möchtest.
Okay. Ja. Und das, ich denke halt auch immer so, also mir tat's dann gleichzeitig innerlich ein bisschen leid. Also wir sind jetzt mit denen auch jetzt mit denen hierher geflogen, war alles okay, alles gut. Deswegen kann ich mich da eigentlich gar nicht so auf einem Service-Level mega dick beschweren oder so. Aber ich hab halt nur, während ich dann bei einer anderen Fluggesellschaft gebucht habe, so gedacht, scheiße, noch ist Air Berlin ja nicht pleite, noch habe ich irgendwie nur so ein paar Google-News gelesen, aber trotzdem buche ich jetzt schon nicht bei denen. Wenn das jetzt noch 10 andere so machen, also oder ne, wenn die Hälfte der Leute, die das mit irgendwie spitzkriegt, auch so reagiert, ist halt ganz schöner Scheißeffekt für die armen Schweine. Das wird auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann ganz schnell.
Ja, wobei ich glaube, in einem Insolvenzfall würden dann die Leute, die gebucht haben, doch sicherlich entschädigt werden, oder nicht?
Nope, die werden zu gläubig, die sind am Arsch. Außer du hast eine Pauschalreise gebucht. Dann ist dein Reiseveranstalter dafür zuständig, dich irgendwie nach Hause zu kriegen. Dann ist es scheißegal. Aber wenn du selbst die Sache organisierst, dann bist du halt einfach ein Gläubiger.
Okay.
Und da ja, wird gut, wahrscheinlich.
Das ist ja durchaus ein Risiko, was man im Auge behalten
soll. Ja, ja, ja. Ja, aber scheiße für Air Berlin. Also, weil jetzt echt.
Ja, also absolut. Ja, es, genau. Also, wie du schon richtig sagst, es, man läuft ja natürlich Gefahr, dass es so eine self-fulfilling prophecy dann irgendwie wird, ne? In dem Moment, wo dann die schlechten Nachrichten da sind, bucht keiner mehr und dann geht's dir noch schlechter und so weiter.
Wir haben jetzt gebucht mit Germania. Ich wusste gar nicht,
dass mit denen bin ich schon mal nach Marokko geflogen.
Der das Top, ist ja irgendwie
der
so ein
Top, der, die Top Airline Germania.
Ja, genau.
Ja,
die so, und die sind schon 30 Jahre alt. Jesus. Nee, erzähl mal. Wie war's denn mit Marokko?
Das Erlebnis mit der Germania. Also, wir sind nach Marrakesch geflogen und das ist dann auch über Germania passiert. Mhm. Und ich glaube, Germania macht ja quasi das so, dass die quasi nur, ich weiß gar nicht, ob die haben eine eigene Flotte an Flügen. Mhm. Und die machen das aber auch so, dass die, glaube ich, selber auch Flüge sich blocken quasi. Also die mieten, also die sagen dann einfach, okay, wir glauben, dass es Sinn macht, wenn von Hamburg eine Maschine regelmäßig nach Toulouse nach Frankreich fliegt. Und die Verbindung gibt es gerade nicht so in der Häufigkeit, also mieten wir uns ein Flugzeug, also wir chartern einfach ein Flugzeug und bieten das dann an, diesen Flug, und kümmern uns quasi um die Organisation, aber haben halt keine eigene Flotte, so wie Lufthansa, sondern mieten das Flugzeug dann bei Lufthansa oder bei irgendwo in dem Charterflugmarkt und operieren dann aber ganz normal wie eine Airline. Und ich war zufrieden. Also es war jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Insofern, ja, alles, also viel Spaß. Es war einfach nur so, dass wir ein bisschen unsicher waren, weil keiner von uns, die jetzt dann nochmal Marrakesch geflogen sind, haben schon mal von Germania gehört.
Ja, das, und das ging mir nämlich auch so.
Der Unsicherheitsfaktor, sage ich jetzt mal.
Genau. Genauso ging es uns auch. Ich habe dir links und rechts erstmal durchgegoogelt, deswegen kann ich zu deinem Halbwissen meins noch beitragen. Also soweit ich weiß, haben die eine kleine eigene Flotte. In Deutschland und in der Schweiz haben die so ein paar Dinger irgendwie stehen und machen so eine Mischung. Mhm. Also die machen gerne Charteraufträge. Das heißt irgendwie, TUI sagt, ey, wir brauchen für diese Saison, brauchen wir Malotze fünfmal die Woche irgendwie mit irgendeinem Flieger mit 120 Plätzen Kapazität. Und dann sagen die, ja, können wir stellen irgendwie. Und die machen aber eben nischenmäßig auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, im Prinzip so wie, wir bieten nochmal eine Route an oder so. Und verticken dann auch direkt Tickets dafür. Und haben dann entweder noch ein eigenes Flugzeug dafür zur Verfügung oder leasen das, also dealen da mit irgendeiner anderen Fluggesellschaft, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Und wir sind jetzt halt in diesen letzteren Fall geraten, die bieten halt im Winter nochmal Fuerteventura an, so ein paar Verbindungen, auch irgendwie ganz lustig, so von November bis, ich glaube, Ende Januar nur. Da müssen die irgendeine Lücke in ihrem Flugplan haben.
Ja, aber ich glaube, also ich finde, das ist eigentlich ist es kein schlechtes Geschäftsmodell, ne? Weil die, wenn du dein Geschäft verstehst und du kannst abschätzen, ich sag mal, wie die Touristenströme sind in Europa, dann kannst du natürlich sagen, ich hab das im Gefühl, dass nochmal Leute gerne nach Fuerteventura fliegen wollen. Und wir sehen hier irgendwie zwischen November und Januar bieten die Fluglinien, die bekannten großen Fluglinien, deutlich weniger Flüge an als sonst. Weil es neben der Saison ist. Also machen wir das nochmal und können dann unsere Tickets zum guten Preis verkaufen. Keine schlechte Idee.
Ja, keine schlechte Idee. Ich habe dann auch so ein Interview mit dem Typen, also weil wenn man erstmal anfängt zu googeln, ne, kann man auch Stunden verbringen, gerade im Urlaub.
Und ich habe noch so ein Interview. Schwupps sind 3 Stunden weg und man wollte eigentlich nur gucken für die Steuererklärung, wie das neue Elster-Formular heißt. Und findet sich dann 3 Stunden später bei dem Interview mit dem Geschäftsführer von Germania.
Genau. Oder im Wikipedia-Artikel über Elster die Vögel oder so. Genau.
Ja, genau.
Ja, aber jedenfalls, also A, gibt es die Fluglinie wohl schon voll lange eigentlich, 30 Jahre. Und B, im Interview erschien mir relativ smart, das war jetzt, glaube ich, von Deutschland, von wegen, er meinte halt, wir sind halt klein und wir müssen nicht auf Teufel komm raus wachsen, haben wir auch nie gemacht, und wir suchen halt immer die Nische. So, wenn es dieses Jahr mehr Chartergeschäft ist, können wir, wenn wir nächstes Jahr selber mehr Tickets direkt verkaufen müssen, um unsere Flieger voll zu machen, können wir auch. Also das fand ich schon interessant irgendwie so. Das ist halt so eine kleine Flexible in der Hoffnung. Ja, ich werde natürlich berichten.
Ja, mach das mal. Ich bin gespannt. Also
wir können ja an der Stelle auch nochmal, du bist ja Finanzmann auch, Paul. Wir sollten an der Stelle dann auch nochmal in die Zukunft schauen. Was sagst du? Dezember 2016, Air Berlin noch Air Berlin oder insolvent und aufgekauft oder was ganz anderes?
Keine Ahnung. Also das ist so im Detail, da muss man sagen, das hat viel mit den Investoren zu tun und ich sage mal, oder beziehungsweise mit den aktuellen Gesellschaftern, da haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Also es hängt davon ab, das Unternehmen ist, glaube ich, aktuell nicht profitabel.
Aber auch die letzten Jahre nicht schon, falls das irgendwas ist. Ich sag, das war's. Komm, ich sag,
Dezember sind die Welt. Es sind manchmal auch einfach strategische Investitionen. Also man darf das nicht unterschätzen, dass, glaube ich, viele von den dabei rein oder die Staatsfonds, die verfolgen eine langfristige Anlagestrategie, die sind halt nicht getrieben von, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Jahren, die vielleicht nicht optimal laufen, sondern schauen sich eher an, für die steht hier eher im Fokus, beim europäischen Flugmarkt mitmischen zu können und hier einfach überhaupt Flüge anbieten zu können. Das ist denen wichtiger, als Geld damit zu verdienen. Also solche Sachen darf man eben nicht außer Acht lassen, wobei das jetzt, ich sag mal, Air Berlin ja nun schon deutlicher Verlustbringer ist und dementsprechend auch schon sicherlich angemessen geprüft wird. Aber es ist eben so, wie eher vielleicht zu vergleichen wie mit dem HSV, der jetzt mit hier Kühne den Millionär im Hintergrund hat, der auch seit Jahren immer extrem hohe oder zweistellige Millionenbeträge investiert in den HSV, immer in der Hoffnung, dass er dann doch nochmal performt und jedes Jahr aufs Neue braucht HSV einfach mehr Geld, aber schafft es nicht, erfolgreich zu wirtschaften. Und dementsprechend und trotzdem hält auch Kühne sein Engagement hier und steht auch weiter zum HSV und steht hier zum Sport und als er kann sich das durchaus leisten und ich glaube, würde sagen, in einem ähnlichen Verhältnis stehen hier auch sicherlich eher Berlin mit den Gesellschaftern. Vielleicht haben die auch einfach ein ganz großes Interesse, ich sag mal, bestimmte Flugkontingente in Europa aufrechtzuerhalten oder anzubieten, weil das dann möglicherweise wieder auch dieses Geschäftsfeld dann nicht zum Beispiel der Lufthansa überlassen wollen, weil wenn die Lufthansa dieses Geschäftsfeld auch übernehmen würde, dann würde die Lufthansa nicht mehr so unter Druck sein, wie sie jetzt vielleicht unter Druck sind und würde dann zum Beispiel gegen staatlich geförderte Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten, ich sag mal Emirates, würde dann wieder hier mehr an Marktanteile gewinnen gegenüber Emirates. Das wollen die aber auch nicht. Also ich glaube, da sind viele, das ist im Prinzip wirklich so ein Spiel aus Risiko oder dieses Strategiespiel, dieses Brettspiel, antizipieren muss, wo greift der Gegner als nächstes an. Das könnten also durchaus noch andere strategische Überlegungen sein oder es könnte komplizierter sein als Air Berlin verdient kein Geld. Also geht Air Berlin in den nächsten 2 Jahren pleite. Also sind da halt noch andere strategische Schachzüge, die möglich wären.
Crazy, crazy. Okay.
Crazy, crazy.
Also alles, was ich jetzt rausgehört habe, ist, du wagst keine Prognose. Das finde ich ein bisschen...
Richtig. Ich hab's aber nur nochmal in lang formuliert, aber das stimmt. Also eine Prognose würde ich mir nicht zutrauen. Tut mir leid. Da kann ich für deinen nächsten Urlaub leider wenig sagen. Aber ich glaube... No risk, no fun.
Ja. Ja, wir haben jetzt no risk gemacht. No risk Strategie.
Das ist doch gut.
Und ich habe noch so ein weiteres Follow-up-Ding, was ich loswerden wollte. Wir sind ja jetzt hier eben in so einem netten Hotel und so ein typisches Feature von diesen netten Hotels ist ja immer, dass du dann irgendwie 30 Fernsehprogramme aus verschiedenen Ländern gucken kannst oder irgendwie so eine Scheiße. Und wir sind ja beide, hatten wir ja in einem früheren Podcast auch schon gesagt, nicht mehr so die mega klassischen Fernseher. Und genau. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe einfach einen Chromecast dabei, den reingeballert in einen HDMI-Eingang vom Fernseher.
Chromecast ist von Amazon?
Nee, von Google. Aber es ist wie der Amazon Fire TV Stick oder wie der bei Amazon auch immer heißt. Mhm. Also halt im Prinzip ein Übertragungsgerät, womit du deine ganzen Android-Geräte, also Tablets oder Handys halt alles raufstreamen kannst auf den Fernseher dann.
Ja, mega cool, ja.
Genau, alle Dateien, die du da vorliegen hast oder halt alles, was du aus dem Netz kriegen kannst. Und dann gucken wir halt einfach alles, worauf wir Bock haben.
Auch im Hotel ist das überhaupt kein Problem, das so dann zu installieren.
Ja, das ist der Punkt. Ich habe auch in einigen Foren gelesen, dass einige Hotels das unterbinden. Eigentlich, weil die, aber das sind dann die Hotels mit so Pay-TV-Sachen, weißt du, wo du den geilen Porno oder ich meinte natürlich den klassischen Dokumentarfilm, wo du den gegen Geld freischalten kannst. Die unterbinden dann häufig, dass du da irgendwas noch zusätzlich reinstecken kannst, extern. Mhm. Aber hier ist zum Glück alles easy. Und okay. Dann.
Ja, das ist doch gut.
Ja,
finde ich auch richtig. Was soll man das unterbinden? Also, wenn hier ein Gast schon so proaktiv ist und sich ausreichend Gedanken da macht und selber sein Optimierungsequipment quasi mitnimmt, ja. Da kann doch wirklich keiner was dagegen haben. Das,
ja, und es gibt halt nichts Schöneres, als halt einerseits ein paar schöne Filme dabei zu haben für den Abend und andererseits auch für die Kinder sämtliche Disney-Filme. Ich übertreibe nicht, wir haben, glaube ich, irgendwie 20 Gigabyte voll gemacht.
Boah, Wahnsinn, ja.
Ja, um halt irgendwie die alle bei Laune zu halten. Es ist viel geiler, als irgendwie gucken zu müssen, gibt's hier irgendeinen Kinderkanal oder so. Denn irgendwann mal ist ja man ja doch
müde, ja, oder manchmal möchte hat man ja auch vertraute Serien, die Kinder vielleicht abends immer gucken oder
ja.
Lieblingsfilme, die man dann im Notfall immer zücken kann. Sowas ist top. Finde ich auch.
Ja.
Ja, gute Idee. Also der kostet, was kostet der?
Super günstig. 30 Euro, glaube ich.
Okay. Ja, das ist ja wirklich absolut überschaubar, ne?
Also ja, da kann man und ja funktioniert wie eine Eins. Also ist echt total geil.
Ja, cool. Also da kann man nur sagen, kann man sich mal merken. Ich habe den noch nicht. Ich weiß aber, dass ein Kumpel von mir, der hat das gemacht mit dem Amazon-Stick. Der hat das genauso gemacht. Der hat den Amazon-Stick auch immer dabei. Diesen wie heißt der? Helf mir mal.
Naja, ich dachte auch Fire TV, ist es das?
Ja, Fire, genau. Und damit kannst du auch alles abdecken, die ganze Palette. Und das funktioniert auch spitzenmäßig. Der nimmt das Ding auch auf Reisen immer mit und stöpselt das dann, je nachdem in welchem Hotel er ist, stöpselt er das Ding ein. Und dann kann er von da, ich sag mal, sein gewohntes Qualitätsniveau an Serien genießen, die er dann bei Amazon hat oder wie auch immer.
Ja, also damit haben wir auch das Product Placement der Woche irgendwie
subtil eingefädelt. Danke nochmal an Amazon, dass sie uns hier sponsoren. Ich habe es extra nochmal gesagt. Ich erwarte dann in Kürze meinen Check. Hervorragend. Ja, wenn auch Sie uns sponsern wollen, meine Damen und Herren, melden Sie sich unter www.gesundes-halbwissen.net. Wir sind offen für alle Vorschläge. So viel kann ich
ganz sagen. Genau.
Gerne auch wir Product Placement. Wir testen auch aktiv gerne Ihre Produkte. Schicken Sie uns was zu. Und
Hotels, Freiflüge, wir sind da nicht zimperlich.
Exakt. Gerne aber, also oder eigentlich ausschließlich nur wirklich Produkte, die auch zu uns und unserem Lifestyle passen. Dementsprechend bitte kein wirklich nur hochklassige genau. Ich sag mal Rolex, Porsche Tesla.
Wir haben da wirklich das Problem, dass wir so viele Anfragen bekommen für Product Placement von Produkten, die einfach nicht ganz unser Style sind, nicht ganz unser Niveau. Und das kostet einfach Zeit, da bitten wir auch um Verständnis,
die dann genau mal abzusagen. Sehen Sie, hören Sie auf, uns günstige Sachen zu schicken. Wir können nicht mehr.
Ja, Paul, hast du noch was oder warst du das schon wieder?
Nee, ich glaube, wir sind ja auch schon zeitlich am Ende, oder? Also es ist
ja eigentlich schon.
Ich müsste hier eigentlich auch schon nach 30 Minuten.
Das stimmt, aber bei mir auch. Ich müsste eigentlich auch so langsam mal hier wieder was essen gehen und den nächsten Wein trinken und das Cider ist alle.
Richtig.
Ich hätte heute Abend sonst noch ein bisschen Zeit, aber
der Urlaub macht sich ja nicht von alleine.
Nee, ist ganz schön anstrengend. Meine Fresse.
Ja. Du hast mein volles Mitgefühl. Aber dann sollten wir doch erstmal hier abschließen. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Heute eine etwas lockere Folge. Wir sind halt im Urlaubsmodus. Wir haben, fällt mir auf, gar nicht so sehr gehört. Paul, wie hast du denn deinen Urlaub verbracht? Das sollten wir vielleicht noch schnell für die geneigten Hörer hier mit ranhängen.
Ach, du weißt, ganz unspektakulär. Ich habe in meiner Wohnung ein paar Sachen angeschraubt und ein paar Regale neu gemacht und aufgeräumt. Also wirklich keine aufregenden Sachen. Ich habe einfach eine Woche zu Hause verbracht und hier mich um Sachen gekümmert, die über das erste Halbjahr, sag ich mal, liegen geblieben sind. Und insofern habe ich doch gar nicht so viel zu erzählen. Also insofern alles richtig
gemacht. Wunderbar. Urlaub zu Hause, Urlaub auf Balkonien. Zu Hause ist, daheim ist am schönsten. Also liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Schaut doch mal rein auf www.gesundes-halbwissen.net. Ihr hört bald wieder von uns und mit uns bei Gesundem Halbwissen.
Ganz
viel
genau.
Spaß noch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.